damit herzlich willkommen zum Unterdessen am Dienstag. Wer sich über die Zeit wundert, ist ja jetzt Umstellung am Wochenende. Es ist nicht 10 Uhr, es ist wieder 9 Uhr und mir macht es immer so ein bisschen zu schaffen. Und ich bin jetzt nicht hier alleine im Studio, sondern neben mir ist Carsten. Wie geht's dir eigentlich mit der Zeitumstellung?
Ich bin völlig, erstmal bin ich durchgefroren, durchgenässt. Mein Kopf ist völlig durcheinander. Es ist ja wirklich enorm, was wir für ein Zeitgefühl haben, wie unsere biologische Uhr doch tickt. Also nicht im Sinne von Alter, biologische Uhr, sondern die biologische Uhr sagt einem, wie spät es ist. Also die innere Uhr, nach dem Wort habe ich gesucht. Und ich bin völlig durcheinander. Und es gibt ja den EU-Beschluss abschaffen. Ja, es gibt ihn, aber die Umsetzung, das dauert noch ein paar Jahrzehnte.
Also ich wäre dafür, mir geht es immer im Winter erstmal plötzlich eine Stunde zu früh wach und denkt sich, jetzt lege ich noch eine Stunde im Bett und muss eigentlich noch nicht raus. Und im Sommer ist man so, ich will noch nicht, aber ich muss. Und jetzt ist halt, wir sind ja jetzt im Studio, aber draußen ist es am Regnen, es ist kühl, es ist windig. Bestes Herbstwetter, würde man sagen.
Was man im Radio auf keinen Fall sagen darf, folgenden Spruch, es gibt kein schlechtes Wetter, nur
schlechte Vorbereitung.
Schlechte Kleidung.
Ja. Die Leute sehen uns ja sowieso nicht.
Die sehen uns sowieso nicht. Mit die ganzen Funktionsklamotten, das muss doch mal aufhören mit diesen ganzen Funktionsklamotten. Es geht doch nicht so weiter. Es geht doch auch um Würde, es geht doch auch um Ästhetik, aber naja.
Naja, also bei den meisten Übergangssachen ist die Ästhetik sowieso nicht so wirklich vorhanden. Und je älter man wird, desto mehr wird er beige getragen.
Warum furchtbar.
Das ist eine ganz schreckliche Farbe. Das ist so ein bisschen, man merkt, man ist so Rentenalter, wenn so die beigen Klamotten im Schrank überhand nehmen.
Und wenn wir gerade beim Dings-Aging sehen hier, wie heißt es, wenn man jemand disst, der alt ist?
Age-Shaming.
Age-Shaming, gefällt mir gut. Beim Age-Shaming sind, wenn dann noch diese aufgesetzten Taschen und diese Westen, wo die ganzen Taschen drin, ich weiß nicht, was die Leute in diese ganzen Taschen reinstecken. Taschentücher oder was? Taschenmesser?
Ich kann es mir vorstellen, wenn es kälter wird und ein bisschen windiger wird. Ich meine, wenn man älter wird, ist man natürlich so ein bisschen kräftig und wenn man gegen den Wind weht, ein bisschen als Schutz, damit man nicht weggeweht wird.
Also ist doch Quatsch, Mann. In die Taschen muss doch was rein. Aber was sollen diese ganzen aufgesetzten Taschen? Alles schön in beige.
Also nee, beige muss es jetzt nicht sein.
Nee, so ich trage seit meinem Leben von Anfang bis Ende schwarz.
Okay, schwarz aber auch nicht immer. Ich meine, im Hochsommer, wenn man in der Sonne läuft, ist immer...
Das ist wahr.
Dann wird schwarz wirklich zu einer Entscheidung.
Das ist dann ein Statement. Wobei die Schäfer, also auch und die in den, sag mal, in den Wüstenregionen, die tragen auch schwarz, weil das tatsächlich auch absorbiert. Also schwarz kann auch gut sein bei Hitze, aber es ist ein anderes Thema. Apropos Thema, was ist denn heute los überhaupt? Was soll denn das alles hier?
Also ich habe wieder mal nachgeschaut, was historisch heute so los war in den letzten paar tausend Jahren.
Schau doch mal nach vorne und nicht nach hinten.
Wenn ich das könnte, würde ich am Aktienmarkt spekulieren und mir ein paar Lottoscheine holen. Also das wäre ein ganz anderes Thema. Dann haben wir wie jeden Dienstag Albert Jörrimann da, der seinen Kommentar uns geschickt hat. Wieder immer pünktlich am Montag morgens oder gegen mittags. Da ist er wirklich ganz akribisch. Dann haben wir einen Interviewgast von der Jederkann-Galerie hier aus Erfurt.
Ach die hier, Jederkann, das ist der Punkt. Und aus dieser Überzeugung heraus schaffen wir kreativen Freiraum, in dem wir alle unsere Fähigkeiten entfalten können. Also jeder ist irgendwie Künstler, ne? Sagt der Beuys. Und jeder kann irgendwas gut. Und dort sollen Anlässe geschaffen werden, um kreativ zu sein. Ob das klappt, wie das klappt, ich meine, das klappt schon seit einem Jahr oder noch sogar länger, bin ich sehr gespannt. Jakob wird da sein.
Und dann habe ich so ein bisschen... weil ja jetzt am Freitag Halloween ist, habe ich so ein bisschen mich damit beschäftigt. Ja, das genau gleiche Reaktion kriege ich von meinen Eltern auch immer. So, ja, das ist so amerikanischer Quatsch, warum macht man den? Da habe ich mir noch nachgeschaut und da gibt es so sehr viele Sachen, die man eigentlich so ganz spontan, wenn man noch über Halloween nachdenkt, gar nicht weiß.
Ja, es ist für mich immer noch, ich als tief religiöser Mensch, ist für mich das immer noch ein protestantischer Feiertag. So, fertig.
Naja, also man... Das kann ich schon mal verraten, Halloween an sich ist älter als der Reformationstag.
Gut.
Aber beginnen wir mal mit Musik und da bleiben wir schon beim Thema Halloween. Da habe ich nämlich mal eine Opening-Musik aus einer Anime-Serie wieder mitgebracht. Und das ist das Besondere, in Animes machen sie immer nicht ein Intro.
Das ist doch Trickfilm.
Naja, also so ein bisschen Unterschied gibt es da schon noch. Und die machen, wenn sie jetzt eine Staffel haben, machen die da nicht ein Intro und ziehen das jahrelang durch, sondern die machen für jede Staffel immer ein neues Intro mit neuer Musik. Ja. Und meistens ist das Intro an die Story gebunden. Das heißt, wenn es in der Story neuer Plot losgeht, dann geht auch in der Animation, am Vorspann schon die neue Musik mit neuer Animation los. Und das Besondere an dem ist, dass das dieser zweite Teil der zweiten Staffel zu 90% am 31. Oktober spielt.
Ach. Gucken. Heute ist aber 28. erst,
ja? Okay, aber ja, ist ein bisschen hin, ne? Ein bisschen hin, aber man kann es ein bisschen
ist am Freitag
Geschmack jetzt. Machen, ja.
Machen
und das Geschmack. Ist. Das Titel heißt Specials und den Namen finde ich einfach ganz lustig, weil die Japaner haben es so ein bisschen mit deutscher Sprache. Die Band heißt King Gnu.
King?
Gnu.
Gnu.
Wie das Tier, obwohl im Englischen heißt das Ding ja nicht Gnu, sondern eigentlich Wildebeest. Aber wir hören erstmal in Specials von King Gnu rein.
Gnu. Gnu. You are my special.
どんな試練ものもどんな予想ものも心燃える一挙手一投足走り出したらアンコール You are my special シャカちゃんにしてくれないか一切を存分に食らい尽くして It shall make you cry You're unbearable 甘いかするほど You are my special We're special You are my special You're the one that you want to have the gold and the show Don't go and say Oh, I'll let me go All the time I'll be watching my show Let me say To the car I go out of this Can I see me? Chibu Kata
Das das hat doch richtig schon mal so Stimmung gemacht für Halloween später in der Woche, oder?
Ja, ich weiß nicht. Also es hat mich in alle möglichen Stimmungen versetzt, aber bestimmt nicht in Halloween-Stimmung. Obwohl, ich meine, wenn man rausgeht und dann klingelt, ich habe ja immer Angst gehabt, klingeln, süßes oder saures kenne ich ja gar nicht, aber also, du weißt ja nie, was dich erwartet. Mir ist es passiert beim Altstoffe sammeln. Ja, geht halt bei mir von Schnauze. Sind wir aus dem Haus gejagt worden, da bin ich noch jetzt traumatisiert, irgendwo an fremden Türen zu klingeln. Also ich wäre ein sehr schlechter Vertreter. Ich bin ja immer fasziniert, angewidert und gleichzeitig auch, also eben fasziniert, wenn Leute Haustürgeschäfte machen. Jetzt wird ja bei dem Glasfaserbereich, kommen die ja und diese Drückerkolonnen, es ist bemitleidenswert, aber was die für ein Selbstbewusstsein haben, und das könnte ich nie bei fremden Leuten klingeln und du weißt nie, wer dann aufmacht. So der Typ im Feinritt und der auf die Schnauze haut, schwierig.
Ja, da muss man schon ein bisschen so ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein mitbringen,
ja, habe ich das Gefühl. Das fehlt mir komplett, ja.
Ich glaube, die Amerikaner, das ist so ein bisschen, ja, die wissen, da an dem Tag kommen die Kinder, die sind da vorbereitet, so ein bisschen. Ich glaube, für die ist das komplett normal, da braucht man nicht irgendwie selbstbewusst sein. Aber ich habe ja vorhin schon angekündigt, wir schauen mal nicht nach vorne, sondern zurück in der Geschichte.
Okay.
Und da gehen wir ganz weit nach hinten, ins Jahr 306. Also, ich weiß nicht, wie gut deine Geschichtskenntnisse sind.
Ganz schlecht, da kannst du.
Im Jahre 306, am 28. Oktober, ist immer ganz gut, weil die Römer haben den Kalender ja erfunden, den wir heutzutage noch einigermaßen benutzen. Da hat noch die Kirche was mit zu bestimmen gehabt, aber.
Weißt du, warum ich das nicht weiß? Weil die Römer nie hierher gekommen sind. Deswegen sind wir immer noch Barbaren.
Sie wollten hierher kommen.
Lieben es auch. Weil wir Barbaren sind, wir haben sie zurückgeschlagen. Die hatten oder hatte kein Interesse, weil sie gesagt, diese Barbaren, schlimm, wie die aussehen und wie die sich benehmen.
Nee. Also sie wollten, aber ich glaube, die haben eher so ein bisschen Respekt vor den guten germanischen Wäldern gehabt. Aber das ist jetzt so ein bisschen ab vom Thema, weil im Jahre 306 war Rom nicht mehr ein großes Reich, sondern es war mehr oder weniger in vier Teile gespalten, ja, weil es davor in dem dritten Jahrhundert so ein bisschen zu Bürgerkriegen gekommen ist und immer.
Ein bisschen Krieg gibt's nicht.
Das ist ein bisschen Krieg.
Also ich kenne ein bisschen Frieden. Ein bisschen Frieden. Das geht. Da machen wir Krieg nebenbei und machen ein bisschen Krieg.
Du musst immer bedenken, dass es war ein Reich, das im Westen von Spanien bis nach Osten in die Levant und vom Norden von Briten oder was heute Schottland ist, bis runter nach Afrika gegangen ist. Das heißt, es war niemals im ganzen Reich wirklich Krieg. Und da wurden immer Feldherren von ihren eigenen Legionen zu Kaisern ausgerufen. Die sind dann auf Rom marschiert und haben sich mit den dort ansitzenden Kaisern gekebbelt, würde ich mal jetzt nennen.
Ach so.
Und da kam Kaiser Diokletian am Anfang.
Wie hieß der?
Diokletian, das ist immer ganz toll.
Klingt wie eine Spielfigur.
Ja, es gibt noch wildere Namen. Der hat so die Tetrarchie, also die Viererherrschaft gegründet. Das Reich in vier Teile geteilt, aber es waren zwei Augusti, die haben über zwei große Teile geherrscht und die hatten unter sich zwei Cäsaren.
Ach, und daher Teile und Herrsche.
Ja, kann man so, der Spruch kommt aus dem Lateinischen, richtig, und das war so die Mentalität dahinter. Und eigentlich war das so ein bisschen gedacht als, wir machen jetzt nicht wieder so Dynastien, sondern wir machen eher so eine, der vorige Kaiser wählt sich einen Cäsaren und der wird dann quasi sein Nachfolger.
Cäsar ist der Oberkaiser, ja, super.
Nee, der Augusti war der Höchste.
Ach so, ja.
Bei Augustus war ja der Nachfolger von Cäsar und der hat ja eigentlich das Römische Reich gegründet. Und der hat sich quasi dann einen Cäsaren gewählt und wenn der Augustus zurückgetreten ist, ist der Cäsar nachgerutscht. Das hat eine Generation weiter funktioniert. Danach kam im Jahre 306 Maxentius, der Nachfolger von Maximian, der war ein Augustus. Der wurde aber von seinem Vater nicht zum Augustus gewählt, sondern ein Lucilius, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und der hat sich dann halt von seiner Prätorengarde, also von der Kaisergarde in...
Prätoren sind die Kämpfer, die...
Das sind also die persönliche Kaisergarde im Endeffekt. Von denen hat er sich zum Kaiser ausrufen lassen. Das kam jetzt nicht so ganz gut an und naja, der hat sie in Rom, also wirklich auf, in, was heute Italien ist, gegen den anderen Augustus, also den anderen Cäsar, einen Kaiser, ein bisschen...
Ich muss mal ganz kurz mitschreiben, ich komme nicht mal mit jetzt, worauf willst du hinaus?
Ja, der wurde, wie viele Jahre, 6 Jahre später, das könnte man kennen an der Milvischen Brücke.
Was für ein
Ding? Die Milvische Brücke, das ist eine Brücke, die ist ein paar Kilometer nördlich von Rom.
Aha.
der hat dann versucht, gegen Kaiser Konstantin, den Namen könnte man kennen, hat sich versucht zu wehren, weil der ist aus, das ist ganz wichtig für uns Deutsche, der ist von Trier nach Rom gewandert, weil der Hauptsitz seines Reiches war in Trier, weil das näher an der römisch-germanischen Grenze war, ist er auf Rom marschiert, um seine Vorherrschaft zu sichern. Und an demselben Tag, 6 Jahre später, wo er sich selbst zum Kaiser gemacht hat, ist er leider auch gestorben.
Auf dem Weg von Trier nach Rom?
Nee, nicht Konstantin, sondern Maxentius ist gestorben.
Ja, aber von der, als er noch marschiert ist, von Trier nach
Rom. Nee, er war in Rom. Er war ja.
Der ist gestorben, den er eigentlich wollte.
Die Historiker sind sich nicht ganz einig, warum er überhaupt den Tag gewählt hat, warum er hätte sich einfach in Rom verschanzen können und das einfach aussetzen können. Manche gehen davon aus, dass er geglaubt hatte, es wäre so sein Glückstag gewesen, weil er an dem Tag zum Kaiser gemacht wurde. Aber das ist eher so eine Spekulation. Und seine Truppen sind teilweise übergelaufen, teilweise dann zurückgegangen. Und naja, auf der Flucht ist er im Tiber ertrunken.
Doch.
Und aufgrund dessen ist dann Kaiser Konstantin zum Kaiser im gesamten Weströmischen Reich geworden. Und das ist besonders, weil Kaiser Konstantin weitgehende Reformen gemacht hat. Und man geht in der Überlieferung davon aus, dass er irgendein Symbol am Himmel gesehen hat. Irgend so eine Lichterscheinung. Und in der Überlieferung soll das angeblich das Christus-Symbol gewesen sein.
Ach so.
Und angeblich soll er auf seinem Totenbett zum Christentum übergetreten sein. Und manche Historiker sagen, er wäre der erste christliche Kaiser. Da gibt es haufenweise Diskussionen, ob er wirklich Christ gewesen ist, weil er hat sich jahrelang nicht als Christ selbst verstanden. Der wirklich erste christliche Kaiser war Ende des 4. Jahrhunderts. Also das ist ein bisschen römische Geschichte ist immer kompliziert, wenn die römische Republik untergeht.
Das war jetzt der Plot von einem Computerspiel oder was?
Könnte man machen, das wäre hochinteressant. Aber, also was jetzt ein paar Jahrhunderte später ist und was wieder deutsche Geschichte ist, die erste namentliche Erwähnung der Schwesterstadt von Berlin auf der Spreeinsel. Und das gilt
Schwesterstadt von Berlin?
Die heißt Köln. C-Ö, würde man es heute schreiben, Doppel-L-N. Also nicht wie die westdeutsche Stadt, sondern komplett anders geschrieben. Und das gilt als offizieller Geburtstag der Stadt Berlin, weil das der erste urkundliche Erwähnung von Berlin als Stadt ist. Und ich würde mal sagen, kann man mal gratulieren. Ich hoffe, Sie können Ihren Geburtstag
gut feiern. Gibt es noch den Ort?
Nee, ich glaube, das ist jetzt Teil von Berlin, weil es war wirklich direkt auf der Spreeinsel gelegen, wo heute die ganzen Museen
vielleicht
liegen.
Dann
haben wir einen Hochzeitstag, einen historischen Hochzeitstag, 1533, Katharina von Medici, eine, wenn man sich so ein bisschen hineinliest, eine unglaublich interessante Frau, weil sie war eigentlich nur verheiratet worden mit dem Prinzen, dem zweiten Prinzen von Frankreich, Heinrich II., weil ihr Großonkel der Papst war. Und nachdem der gestorben war, waren eigentlich viele nach dem Motto, ja, eigentlich können wir die Hochzeit wieder auflösen. Papst ist er nicht mehr.
Lohnt sich nicht.
Königin ist sie von Geburtsrecht nicht. Also so nur eine Fürstin aus Italien. Aber sie hat sich so ein bisschen mit Intrigen und guten Komplotten.
Die Medici.
Ja, das hat so ein bisschen an Macht gehalten.
Ich muss noch mal erklären, für die, die es jetzt noch hören, dieser Typ, der neben mir steht, Asmus, der liest nicht ab, der hat das alles im Kopf. Der betet das runter, also im Sinne von zelebrieren und liest auch nicht ab. Ab und zu mal guckt er, was ist das nächste Thema. Du hast dieses Geschichtswissen im Kopf. Wieso? Wieso merkst du dir sowas?
Weil ich das interessant finde, vor allen Dingen, wenn es um Frauen in der Geschichte geht.
Die Medici
sind eine interessante Geschichte.
Ja,
die Katharina hat in ihrem Leben wirklich einiges durchgemacht. Das kann man nicht wirklich beschönigen. Und wie sie dann trotzdem sich an der Macht gehalten hat, obwohl ihr Ehemann gestorben ist, mehrere ihrer Söhne gestorben ist und sie als Regentin teilweise mitgeschrieben hat, das ist wirklich so eine Geschichte, die ich wirklich unglaublich interessant finde, die eine Frau in der mittelalterlichen Gesellschaft sich so hochgehalten hat, das ist wirklich erstaunlich. Aber das ist ja nicht das Einzige. Wir können noch quasi einen zweiten Geburtstag feiern.
Okay.
Und zwar die offizielle Einweihung der Freiheitsstatue in New York im Jahre 1886 und du bist besonders gut, wenn du weißt, welcher Präsident die eingeweiht hat.
Ich weiß nur, dass es ein Geschenk der Franzosen war und dass die jetzt mal wieder weg muss. Also die das ist
ja, also ja, so rein also von Freier, also passt nicht mehr so ganz nach Amerika.
Die kann weg, ja, da. Und in Staten Island, nee, Staten Island ist unten und das ist, wie heißt das Island, wo das Ding drauf steht? Oh Gott.
Und also, das bin ich jetzt überfragt.
Staten Island ist ja unten die Fähre, die man kostenlos nach, also die Staten Island Ferry, die kann man nach Staten Island kostenlos fahren hin und her, kannst du den ganzen Tag reinsetzen, hin und her fahren. Aber die Insel, wo die Freiheitsstatue, wo die ganzen Einwanderer angekommen sind, komme ich jetzt nicht drauf, wie die heißt, die Insel.
Ja, also das könnte man nochmal später ein bisschen nachgoogeln. Also
die Freiheitsstatue.
Die wurde im Jahre 1886 von Grover Cleveland eingelegt. Ja, kann man so gut merken, genannt wie ein Bundesstaat. Ja. Der hat sie am 28. Oktober 1886 eingeweiht. Ich meine, es ist ein bedeutender Tag für Amerika, architektonisch, ich finde es interessant, so ein ganzes Ding aus Bronze sich da hinzustellen.
Es ist ja ein Riesending. Und da gab's ja
92 Meter hoch.
Da gab es ja diese ganzen Hochhäuser wahrscheinlich noch nicht.
Noch nicht. Also ich glaube, das Empire State Building stand da schon, aber ich glaube, da war die Freiheitsstatue wirklich so wirklich der Hingucker in der Stadtszene. Und wir gehen ein bisschen früher. Da gab es nämlich die offizielle Unabhängigkeitserklärung Neuseelands durch 31 Oberhäupter der Maori.
Liberty, ich habe es gerade gefunden, Liberty Island, natürlich. Liberty Island heißt
jetzt,
sie.
Jetzt, wo man drüber nachdenkt, passt
ja. Ich muss sagen, ich habe nachgeguckt. Ich weiß ja nicht, was du hier für Themen hast. Das ist ja die Idee des Spiels. Du hast Überraschungen. Ich gehe drauf ein mit meinem Nichtwissen. Wo war ich stehen geblieben?
Wir waren bei der Freiheitsstatue und jetzt als nächstes war die offizielle Unabhängigkeitserklärung Neuseelands, ein paar Jahre früher im Jahre 1835. In Waitangi, eine Stadt, glaube ich nicht mehr, so eine ganz große Stadt von 31 Maori-Oberhäuptern. Die haben sich offiziell von den Briten unabhängig erklärt. Ja. Ich meine, das ist für die Maori ein großer Tag. Also herzlichen Glückwunsch nach da unten. Ihr feiert ja schon seit ein paar Stunden, ihr seid ja vor uns. Und für die Musikfans unter uns, 1981 wurde Metallica gegründet.
Ach.
Heute vor, warte mal, es waren 44 Jahren, also... Ja, sind schon seit einigen Jahren.
Einige Jahre später Akustika dann, ne, von King Roman und
ja, also ich meine, das muss man um einiges mehr feiern. Also ich
glaub, absolut.
Und wir haben jetzt schon in die Musik- und Unterhaltungsindustrie reingehört und ich finde, da ist es nur gerechtfertigt, wenn wir als nächstes zu Albert Jörimann rübergehen, weil ich finde ihn immer sehr unterhaltsam. Mhm. Aber bevor wir zu Herrn Jörimann übergehen, ich meine, es ist ein Klassiker bei uns im Radio.
Absolut.
Und da kann man ja vielleicht so ein bisschen Klassiker aus der Musikgeschichte von 1962 von Bobby Boris Pickett spielen, Graveyard Shift. Das ist in Amerika ein ganz bekannter Halloween-Song. Oh. Und ich habe mir gestern angehört, es ist weniger singen als mehr erklären oder mehr so erzählen. Aber ich fand ihn unglaublich lustig zum Zuhören.
Ich verstehe kein Wort.
Hurry, Igor. You don't want to be late your first day on the job. Master, do I have to work again? Yes, Igor. I pulled a lot of strings to get you this position. Master, I want to work nights with Count Dracula. His crew is already full. Besides, I need you on days. I must have fresh graves for all the bodies coming in. Besides, you failed your vampire test last month. Igor, what's it called? Fish
death bath. Hundreds of bodies rise from their graves each night and do the graveyard shift till dawn. Sounds like a gas eagle. I think I'll fall by tonight and see what's happening. Master, will you put me on nights now? I'll see what's going on.
Aus neutraler Sicht von Albert Jörrimann.
Guten Tag. Ein Herr Gerald Braunberger stellt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 27. Oktober 2025 Überlegungen an zum Stand der Europäischen Union unter dem Titel «Europa verliert den Anschluss durch politische Lähmung». Bei diesem Herrn handelt es sich um einen der Herausgeber dieses Blattes. Er ist dort seit dem Jahr 1988 tätig, was in Summe und auch in Teilen 37 Jahre ergibt. Wie sich dies gehört, nach so langer Zeit, als, wie ich nehme, einer der hohen Priester der Lehre von der freien Marktwirtschaft, hat er im Jahr 2024 den Ludwig-Erhard-Preis für Wirtschaftspublizistik erhalten. Bei dieser Gelegenheit fällt mir übrigens ein, dass ich am Wochenende einen anderen Ökonomen beobachtet habe, bei einem Rückfall in eine frühere Phase der Volkswirtschaftslehre, in dem er etwas von Economies of Scales erzählt hat, Skalenerträge, die daraus entstehen, dass man bei geschickter Organisation und Arbeitsteilung und Konzentration auf weniger Standorte größere Stückzahlen zu tieferen Kosten produzieren kann. Bei Rudolf Minsch handelt es sich um den Chefökonomen des Dachverbands der Schweizer Wirtschaft und von den Skalenerträgen erzählte er deshalb, weil die Lastwagenhupe mit ihren Zöllen gerade diesen zentralen volkswirtschaftlichen Baustein zertrümmert hat, beziehungsweise versucht, ihn zu zertrümmern oder vielleicht korrekter Krach macht damit, wie es sich halt für eine Lastwagenhupe gehört. Aus dem Jammern von Rudolf Minsch über diesen Verstoß gegen die Volkswirtschaftslehre hört man das Jammern der Schweizer Wirtschaft wegen der Strafzölle von 40% heraus. Aber trotzdem fiel auf, dass Rudolf Minsch wie die Lastwagenhupe eine strahlend rote Krawatte um den Hals trug, die ihm bis auf die Hodensäcke über die Hosen hing. Ich benutze die Gelegenheit, um die Abteilung Skalenerträge in der Volkswirtschaft mit dem Hinweis zu ergänzen, dass sie von einem bestimmten Kipppunkt an nicht weiter steigerbar sind. Die Wirtschaft funktioniert produktiv nur dann, wenn konsumtiv auch etwas verkauft werden kann. Und hier eröffnet sich die ganze Palette zeitgenössischer volkswirtschaftlicher Fragen. Wie kann Kaufkraft geschaffen werden? Auf die Beantwortung kann ich hier verzichten. Nicht zuletzt mit dem Hinweis, dass dies in den letzten 30.000 Jahren immer wieder geschehen ist und auch in den letzten Entwicklungsstufen des Kapitalismus immer wieder beobachtet wurde. Kaufkraft entsteht. Das ist eine Tatsache. Sei es durch die Eröffnung neuer Paarungen in Produktion und Verbrauch beispielsweise, durch die Erschließung der Tierliebe in achtsamen Menschen mit der Kommerzialisierung, will sagen, dem Aufbau entsprechender Bedürfnisse und ihrer Befriedigung durch eine spezialisierte Industrie. Kaufkraft wird auch geschaffen durch Halluzinationen, zum Beispiel in der Form von Markennamen. Die Schuhherstellerin Adidas erzielt auf dem Markt 10-mal höhere Preise für ihre Produkte als No-Name-Erzeugnisse mit exakt den gleichen Eigenschaften. Was nicht mit Skalenerträgen, sondern mit Marketinganstrengungen und dem dazugehörigen Apparat in Verbindung zu bringen ist. Ich möchte behaupten, dass der ökonomische Bereich zwischen den reinen, ertragsskalierten Produkten und den anderen, durch Marken oder sonst welche Renommees aufgeblähten Dingen des täglichen Verbrauchers, unterdessen einer der wesentlichen Wirtschaftsmotoren geworden ist. Und in diesem Bereich funktionieren verschiedene Unterbereiche, zum Beispiel die Kleinbrauereien, welche mindestens bei uns in den letzten 20 Jahren aus dem Boden geschossen sind wie Spargel im Frühsommer. Auch zahlreiche Lebensmittel aus dem Biosektor lassen sich verkaufen. Zwar spottet man nach wie vor über die Grünen als Bioprodukte-Konsumentinnen zu überteuerten Preisen, namentlich der Gassenkomiker Markus Söder in seinen Instagram-Beiträgen, wo er Hamburger verspeist mit all den Giftstoffen, welche die bayerische Landwirtschaft am Leben halten. Aber das ist eine reine Augenwischerei. So wie das Bier aus Kleinbrauereien, welches der gleiche Söder im nächsten Instagram-Video dann auch wieder angeblich mit Genuss säuft, obwohl gar keine Giftstoffe drin sind, so bilden auch die Bioprodukte schon längstens einen tragenden Pfeiler der Landwirtschaft. Und die wirtschaftliche Grundlage dafür bildet eben das Ende der Skalenerträge. Von einem gewissen Punkt an geht es nicht mehr billiger. Und was den Landwirtschaftssektor angeht, so heißt dieser Punkt auch heute noch Tönnies, wenn ich mich nicht irre. Die haben sich übrigens in diesem Jahr endlich einen neuen Namen gegeben, nämlich Premium Food Group. Ich empfehle an dieser Stelle den entsprechenden Wikipedia-Artikel, das ist sehr aufschlussreich. Darum geht es hier aber nicht, sondern darum, dass man heute eben nicht mehr den guten alten Zeiten nachtrauen sollte, in welchem noch jede Studentin der Wirtschaftswissenschaften eine Seminararbeit zu Skalenerträgen schreiben musste. Europa verliert also den Anschluss durch politische Lähmung, schreibt Gerald Brandenberger am 27. Oktober 2025 und ich gehe jede Wette ein, dass er den gleichen Artikel schon am 24. Oktober 2024, am 23. Oktober 2023, am 22. Oktober 2022, am 21. Oktober 2021, nein, damals war ja Pandemie, da war Europa anderweitig gelähmt. Aber wie auch immer, er hat diesen Artikel einmal geschrieben und publiziert ihn seit dem Beitritt Polens zur EU alljährlich immer wieder. Und es stimmt ja auch. Wann war Europa je nicht gelähmt? Vielleicht unter Adenauer und de Gaulle, unter Hitler, unter Napoleon, Kaiser Karl dem V., unter Karl dem Großen? Man kann sich aussuchen, wen man will. Man muss einfach festhalten, Europa ist nichts als ein anderer Name für eine große Lähmung. Mindestens, wenn man sich ein schlagkräftiges, innovatives, modernes und zukunftsgerichtetes Europa als Idealzustand vorstellt, also ohne lähmende Gifte wie zum Beispiel Markus Söder oder Orban oder die Querelen in Frankreich. Aber dieser Idealzustand muss ein Ideal bleiben, also ein nicht erreichbares Ziel. In der Zwischenzeit muss man auch in Europa die Räume ausnutzen, welche nach der Vollendung der Skalenerträge entstanden sind, die man sich aus dem wirtschaftlichen und politischen Zusammenschluss erhoffte. Es liegt in der Natur der Sache, dass ich die Einschätzung von Gerald Brandenberger nicht teile. Jene Kräfte, auf die es wirklich ankommt, nämlich die nicht künstliche Intelligenz in Wirtschaft und Gesellschaft, sind in ganz Europa nach wie vor gut ausgebildet. Es geht nur darum, sie in einer produktiven Form weiterzuentwickeln. Im Moment sind Datenverarbeitungs- und Speicherzentren in aller Munde. Wohlan, ans Werk. Ich glaube, daran wird überall ziemlich tüchtig gearbeitet. Bei der Herstellung von Chips muss man am Ball bleiben. Die Fähigkeiten und das Fachwissen müssen aber nicht erst in umständlichen Prozessen nachgeholt werden. Man muss es einfach machen. Und vermutlich geschieht all dies hinter den Kulissen auch. Und zwar ohne großes marktschreierisches Auftreten. Was sich in der Ära der Lastwagenhupe auch empfiehlt, nachdem man gesehen hat, dass diese Vuvuzela die Kanadierinnen mit Zusatzstrafzöllen belegt hat, nachdem diese eine Rede des früheren Präsidenten Ronald Reagan zum Thema Zölle aus dem Archiv geholt und aufgeschaltet hatten. Eben, ich gehe davon aus, dass auch in Europa mit Energie und Sachverstand an der Einführung der nächsten Stufe des Kapitalismus gearbeitet wird. Neben der Rüstungstechnik bzw. im Verbund mit ihr geht es auch um die Weltraumtechnik, wo die Deutschen, die Französinnen und die Italienerinnen bei allem Hickhack doch gelegentlich zu einer gemeinsamen Lösung finden werden. Das ist zwar doof, weil man eigentlich das Netz von Elon Musk benutzen sollte, soweit dieses technisch ausreicht, um die Kommunikationsbedürfnisse abzudecken, aber da dieser Musk nun mal geistig zwei Phasen kennt, nämlich Geistesblitze und Umnachtung, muss man wohl ein paralleles Netz errichten und daran scheint man sich nun wirklich machen zu wollen. Die Europäische Union ist zweifellos ein sklerotisches Gebilde, dessen Probleme nach wie vor aus der Integration der Länder, Wirtschaften und Kulturen des ehemaligen Ostblocks entstehen, abgesehen von der Desintegration der Engländerinnen, die man erstaunlich einfach verkraftet hat. Der Osten dagegen hat nicht nur den Ukraine-Krieg eingebracht, sondern auch andere Mechanismen, die ich nicht mal im Detail kenne und die übrigens auch nicht zwingend schlecht zu sein brauchen, nur weil sie gegen ein paar volkswirtschaftliche Grundsätze verstoßen. Trotzdem hoffen wir, dass irgendwann einmal diese große gegenseitige Kennenlernphase abgeschlossen sein wird. Wenn ich es mir einfach mache, verknüpfe ich dies mit dem Ende des Ukraine-Kriegs. Sollte dessen Form tatsächlich den Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union bringen, so verlängert sich die Krise im Osten um einen unbestimmten Zeitraum. Dafür weiß man dann vielleicht in Frankreich, wer ein paar brauchbare Spielregeln für den Umgang mit den Staatsfinanzen anzubieten hat. Im Moment rufen alle einfach mal «Nein, nein, nein». Die Gelbwesten und die Gewerkschaften mobilisieren im Zeichen des großen Neins alle paar Wochen die Massen, während die Nationale Front immerhin einen Vorschlag präsentiert hat, wie man 50 Milliarden Euro im Staatshaushalt einsparen könnte. Laut der Zeitung Le Monde handelt es sich allerdings um reine Luftkalkulationen, aber immerhin. Irgendwann im Leben jeder Bewegung kommt der Moment, in dem ein permanentes Nein nicht mehr weiterreicht. Asterix und Obelix waren immerhin noch in der Lage, ihre Lebenshaltung durch die Jagd von Wildschweinen und Römern selbstständig zu regeln. Dass Frankreich über diese historische Phase hinaus ist, müsste bei Gelegenheit auch ins Gehirn und Gedärm der unbeugsamen und ununterwerfbaren Gallierinnen von La France Insoumise eindringen. Anzeichen dafür habe ich allerdings bisher noch nicht bemerkt. Es ist wirklich ein Dilemma. Wenn man 50 Jahre lang keine sozialistische oder kommunistische Revolution zu Wege bringt, dann muss das doch seine Gründe haben. Man kann so etwas nicht einfach mit einer Verschwörung der herrschenden Klassen begründen. Die haben eben einen ansehnlichen Rückhalt in der Bevölkerung, vor allem wohl deshalb, weil sich diese Bevölkerung nicht auf ein Abenteuer mit ewigen Neinsagen einlassen will. Und deshalb kann man von einem gewissen Zeitpunkt an auch niemandem mehr empfehlen, solche Bewegungen zu unterstützen. Vielmehr muss man sich an den Aufbau einer Bewegung machen, welche eine Vorstellung entwickelt von einer modernen, gerechten, freien Gesellschaft im Zeitalter jenseits der Skalenerträge, das heißt in einem Zeitalter, in dem niemand mehr dem Scheißfood essen muss, den uns der Söder-Pampel täglich vorführt, sondern in dem die eigentlich gleichen Nahrungsmittel verspeist werden, die aber im Falle von Fleischprodukten von Tieren stammen, die halbwegs anständig gehalten werden. Wenn das etwas teurer wird, ist das in Ordnung. Und wenn das die Ärmsten der Armen nicht zu bezahlen vermögen, dann setzen wir entweder das Bürgergeld hinauf oder aber die Subventionen für Landwirtschaftsbetriebe, welche mit Vernunft und Anstand produzieren. Das Geld dafür wird sich leicht finden lassen, beziehungsweise es gehört eben zu den Arbeiten einer solchen neuen Bewegung, dass man die Finanzierung des ganzen Projektes mit und zuvörderst überlegt. Guten Tag.
Sparks fly from her fingertips. Echoed voices in the night. She's a restless spirit on an endless flight.
Ooh, witchy woman, see how high she flies. Ooh, witchy woman, she got the
turn red.
Und da sind wir schon fast beim Hauptthema der Sendung, die ich mir vorher ein bisschen überlegt habe. So ein bisschen, wenn jetzt schon am Wochenende oder jetzt, sagen wir mal Freitag, ist ja verlängertes Wochenende, Halloween ist, kann man ein bisschen die Stimmung schon mal einleiten in so ein bisschen gruselig, so ein bisschen schaurig. Ich sehe, du bist nicht so ganz überzeugt.
Nee, da brauche ich ein bisschen mehr, um mich zu überzeugen.
Ja, ich habe nicht mal ein bisschen recherchiert, wo Halloween eigentlich herkommt. Den Namen kann man ziemlich einfach erklären. Es kommt aus dem Englischen und das bezeichnen Sprachforscher als Kontraktion.
Was für ein Ding?
Kontraktion, quasi zusammenziehen.
Ja.
Was eigentlich Halloween ist, ein Zusammenziehen des englischen Begriffs für Abend vor Allerheiligen. All Hallows Eve. Von daher kommt All Hallows Eve. Also der Abend vor Allerheiligen. Daher kommt der Name.
Also gibt es doch die Verbindung zwischen Allerheiligen und Halloween.
Ja, also man geht davon aus, dass es schon im frühen Christentum wurde ja nicht nur der Feiertag gefeiert, sondern es gab vor diesen Allerheiligen ist ja ein Hochfeiertag der christlichen Kirche. Und da gab es vor diesen Tagen an dem Abend immer eine Messe. Wie zum Beispiel bei uns Heiligabend, wird ja bei uns auch gefeiert, ist ja eigentlich nicht der christliche Feiertag. Eigentlich ist es ja der 25.26. Weihnachten.
Was sind die eigentlichen Feiertage?
Und wir in Deutschland feiern quasi die Messe davor. Machen wir als Feiertag. Und das Gleiche ist beim 31. Oktober der Fall. Also All Hallows Eve, Halloween zusammengezogen ist eigentlich, kommt her von diesen altchristlichen Messefeiern vor dem hohen Feiertag aller Heiligen. Und Halloween als Tradition, was man heute so kennt, kommt eigentlich aus dem Irischen, also aus dem
Die Keltischen. Die kommen feiern,
das sag ich dir. Und das ist halt man geht davon aus, dass zur selben Zeit im vorchristlichen Irland, Schottland, Wales, aber auch Teile von Frankreich, es einen hohen keltischen Feiertag, der Samhain heißt. Wird anders geschrieben, als man es ausspricht. Das ist so typisch für gälisch-keltische Sprachen. Also das ist, ich habe so ein bisschen dann rumgeforscht, da gab es ganz viele keltische Namen und ich muss mir mal jedem Namen erstmal überhaupt nachgucken, wie könnte man das aussprechen, aber es ist immer ein Fest für die Sinne, wenn man gleichzeitig.
Die Christen haben schon immer auch die alten Rituale, die haben auch die Orte, die heilig waren, draufgesetzt, Kirchen draufgebaut und mit den Feiertagen wahrscheinlich auch.
Und man geht davon aus, dass das ein Feiertag ist, wo quasi das Ende der Sommerzeit gefeiert wurde und dass auch das Vieh in die Ställe, in die Häuser zurückkommt. Und man glaubt, dass es da den Glauben gab, dass da nicht nur das Vieh und alles wieder zurück in das Haus kam, sondern auch noch die Geister der Toten mit wieder auf ihre alten.
Der toten Tiere oder der Menschen?
Der Menschen.
Ach so.
Dass die wieder in die Häuser, wo sie mal gelebt haben, zurückkommen.
Wow.
Und dass auch in derselben Zeit die. Die haben ja, glaube ich, so altirische Volksglauben, dass es unsere Welt gibt und eine übernatürliche Welt, wo es Feen, Elfen gibt.
Da gibt es auch.
Ja, also die Iren die haben immer noch Feenkreis und da bauen sie keine Straßen drüber. Also die glauben
es
immer
nicht.
Noch. Und da glaubt man, dass in dieser Nacht die Grenze zwischen beiden Reichen besonders durchlässig ist.
Verstehe.
Und da hat man halt riesige Feuer angezündet mit teilweise den Knochen vom Schlachtvieh hat man die mitverbrannt.
Ah.
Daher kommt Bonefire, also Knochenfeuer. Da glaubt man, dass das herkommt.
Aha.
Und sie haben Masken getragen, um die bösen Geister abzuhalten.
Ich dachte wegen dem Rauch und so, wegen des Rauchs, wegen der Raucherei.
Ich glaube, so eine Gesichtsmaske hilft da nicht so wirklich bei dem Rauch, der da entwickelt. Aber da habe ich auch nochmal nachgeforscht. Da sind sich die Forscher auch nicht ganz einig, ob die alten keltischen Traditionen, oder was wirklich so eine eindeutige Linie zwischen, was die Kelten vor den Christen gefeiert haben und was man heute feiert, ob es dann wirklich so eine Linie gibt. Was Traurige ist, wir haben keine Quellen von denen. Mhm. Alles, was wir von denen wissen, haben erst die christlichen Mönche aufgeschrieben. Und die waren da jetzt so ein bisschen voreingenommen, was so alte vorchristliche Mythen angeht. Deswegen ist das unglaublich schwierig. Also
schlecht dokumentiert.
Also es ist gut dokumentiert, aber aus einer Sichtweise, die
der Mönch als solcher geht.
Ja, das ist unglaublich.
Der ist nicht so fürs Feiern. Hm.
Und die Verbreitung, warum wir das mit Amerika verbinden, im 19. Jahrhundert sind ja sehr viele Iren aufgrund von schlechten Bedingungen nach Amerika ausgewandert und haben diese Tradition mitgenommen. Hm. Und da gab es eine Tradition, dass man eigentlich nicht einen Kürbis ausgehöhlt hat, sondern eigentlich Rüben. Hm. Also sieht ein bisschen weniger gruselig aus, wenn es eine Rübe ist, aber ausgehöhlt, Feuer reingemacht und damit quasi so Fratzen reingemacht. Ja. Und die Tradition hat sich dann in Amerika weiter verbreitet. Da hat man Kürbisse genommen, weil die wachsen da überall, lassen sich leicht anbauen. Und das hat sich dann halt im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts immer weiter verbreitet. Und das kam dann Ende der oder Ende der 90er Jahre auch wieder zurück zu uns nach Europa. Und damit haben wir das dann gefeiert.
Ah, im Grunde ist es ein irischer Feiertag.
Es ist eigentlich ein irisch-keltischer Feiertag. Also leitet sich eigentlich dahin ab. Und es gibt auch eine Erklärung, warum man diese Kürbisse eigentlich zuerst Rüben geschnitzt hat. Das ist eigentlich auch eine alte irische Geschichte. Das war eine lustige Geschichte. Das hat angeblich gab es da mal einen Jack Oldfield, so ein ganz knausriger, unschöner Geselle. Und der sollte eigentlich, der war auf der Flucht vor Leuten aus seinem Dorf, weil er die beklaut hat. Und da begegnete er auf der Straße den Teufel, der meinte, ich bin gekommen, deine Zeit ist gekommen. Und dann hat er gesagt, so, ja, aber ich werde hier verfolgt. Wollen wir den vielleicht nicht mal reinlegen? Du verwandelst dich in eine Münze, ich stecke die bei mir ein, dann bezahle ich die Leute mit der Münze, du verwandelst dich zurück und dann streiten die sich darüber, wer die Münze genommen hat. Ein bisschen
der hat den Teufel verarscht.
Ja, das erste Mal verarscht. Da hat er nämlich ein Geldstück als Teufel in seine Börse getan und da war ein Kreuz drin. Das heißt, der Teufel konnte sich nicht wieder zurückverwandeln.
Der hat den Teufel eingefangen.
Und da hat er
also ein christliches Kreuz, eine Münze mit dem christlichen Kreuz. Aha.
Und hatte das seine Päckchen verbunden und dann mit sich genommen. Und damit der Teufel wieder frei wird, hat er ihn darüber überzeugt, so 1 bis 10 Jahre, da gibt es viel Überlieferung davon, ihm mehr Zeit zu schenken.
Ja, klingt sehr schlüssig. Also ich glaube, die Geschichte glaube ich.
Und als der Teufel zurückkam nach diesem vereinbarten Zeitraum, meinte Jack Oldfield, ich habe so Hunger, willst du mir nicht noch die letzte Mahlzeit geben? Und ich hätte gerne einen Apfel von meinem Baum, könntest du mir den nicht runterholen? Ich bin so alt, gebrechlich. Hat der Teufel gesagt, ja, wenn es sein muss, hole ich dir den Apfel vom Baum runter. Hat er ihn wieder reingelegt, indem er gibt es auch wieder verschiedene Versionen, entweder in die Rinde vom Baum ein Kreuz reingeschnitzt hat oder Kreuz am Boden verbreitet hat, da kam der Teufel nicht wieder runter.
Der musste dann auf dem Apfelbaum.
Und hat er wieder verhandelt und da hat er ihn dazu gebracht, dass der Teufel niemals seine Seele haben wird.
Ey, wenn ich eine Heavy-Metal-Band aufmachen würde, dann würde ich die Jack Oldfield nennen. Jack Oldfield, der Teufelsbezwinger. Das ist
ein schöner Name.
Ja, absolut.
Und als der gute Herr dann irgendwann gestorben ist, weil alles muss sterben irgendwann, und er an den Toren des Himmels stand, sagte Petrus, du glaubst doch jetzt nicht ehrlich, dass du hier hochkommst zu uns. Du hast ein unchristliches Leben gelebt, du hast mit dem Teufel verbunden, also du kommst hier nicht rein. Dann ist er zurück in die runter in die Hölle gewandert und der Teufel hat natürlich eine Vereinbarung gemacht, dass er niemals seine Seele haben wird. War auch an.
Also war er frei.
Er war nicht frei, er wurde einfach wieder zurück in die Welt der Lebenden geschickt.
Unsterblich.
Nicht unsterblich, mehr so als Geist, weil er war ja tot.
Als Halbtot, wie sagt man, als
als lebender Toter quasi, lebender als Tod. Geist.
Und da sind die Zombies entstanden praktisch.
Nee, das ist ja haitianisch, so
Voodoo
in die Richtung. Hm. Und da kommen wir jetzt so fragen, wo kommt der Kürbis daher? Der hatte, um sich so ein bisschen Wegzehrung mitzunehmen, hat dann sich eine Rübe mitgenommen, was war ja. Die Iren kannten ja keinen Kürbis, hatte sich eine Rübe mitgenommen. Fragt man sich nicht, warum er nicht was Leckeres mitgenommen hat, aber er hat sich eine Rübe mitgenommen. Und der Teufel, entweder hat ihn aus Wut ein ewig brennendes Stück Kohle aus der Hölle hinterhergeworfen oder aus Mitleid, damit er sich im Dunkeln zurechtsehen kann.
Ja, der Teufel ist ein Tipptopp-Vorzeigetyp.
Ja, und der hat das in die ausgehöhlte Rübe, hat er dann die Kohle gesteckt und quasi als Laterne benommen.
Ach komm.
Und damit die dieser Jack Oldfield, dieser unschöne Zeitgenosse, sich nicht in die Häuser verirrt, haben die Leute angefangen, Rüben zu nehmen, da groteske Fratzen reinzuschneiden und dort das aus dem Feuer reinzumachen, damit Jack Oldfield denkt, ach nee, da ist ja schon jemand drin, da muss ich weiterlaufen. Und da gibt es die Geschichte, dass es angeblich daher der Gebrauch kommt, sich Kürbisse oder in dem Fall Rüben als Brauch zu der Zeit vor die Häuser zu stellen, quasi mitzuteilen, bitte nicht hier, gehen Sie bitte zum Nachbarn.
Im Grunde geht es um einen Teufelsbezwinger und einen Teufelsverarscher.
Ja, das ist eigentlich ein sehr altes Motiv, wenn man eigentlich denkt, so, ja, Christen, die mit dem Teufel verhandeln, sieht man jetzt nicht so gerne, aber dieses Motiv, den Teufel zu verarschen quasi und hinter das Licht zu führen, das ist doch schon ein etwas schöneres Motiv.
Gerade die Spaltung der Gesellschaft, da müssen wir miteinander reden, auch mit Teufelszeug.
Ja, ich meine, reden muss man irgendwo mit jedem, auch mit dem Teufel, vor allen Dingen, wenn er, ich finde, noch ein bisschen sehr entgegenkommt ist an der Stelle. Also ich fand ihn sehr, das, was ich gelesen habe, der Teufel war immer eigentlich die netteste Person in der ganzen Geschichte.
Interessant und so.
Ja, also ich fand es immer sehr interessant. Wer sich nicht ganz so sehr gruseln will, da haben wir so ein bisschen, haben wir so einen Veranstaltungshinweise rausgesucht für die Woche. Ist natürlich.
Also heißt nicht, dass du Halloween-Veranstaltungshinweise hast.
Nicht nur, aber es sind ein paar. Also wir beginnen mal ganz unverfänglich ohne Halloween-Bezug. Und zwar kann man, wenn man uns live hört und dann sagt, so, ja, ich habe morgen noch nichts vor, kann man am 29. Oktober in der Kunsthalle und im Angermuseum eine Kunstpause einlegen. Also wenn man sich denkt, ich habe jetzt genug von der Arbeit, ich möchte mal ein bisschen was anderes sehen als meine Mitarbeiter und mein Chef, der kann in der Kunsthalle Erfurt von 12 bis 15 Uhr sich ein bestimmtes Gemälde, ein bestimmtes Ausstellungsstück aus der Ausstellung ansehen und eine Stunde später, wenn man um 12 nicht kann, kann er um 13 Uhr bis 13.15 Uhr im Angermuseum in der neuen Ausstellung Kakteen und Goldlack, kann man sich ein ausgewähltes Ausstellungsexponat anschauen und ein bisschen erklärt bekommen.
Ja, sehr gut. Da kann man sich die Kombuchstaben erklären lassen zum Beispiel.
Ja,
die stehen
ja. Du hast ja vielleicht morgen Zeit, kannst dich daneben stellen und sagen, ja, ich weiß da so ein bisschen drüber.
Ne? Ach so, ich kann ihn wieder hinstellen, ja, verstehe.
Also ein bisschen den Klugscheißer spielen, aber.
Ah, verstehe, das muss ich noch versuchen, ja, okay.
Aber wer am Mittag nicht Zeit hat, der kann um 18 Uhr ins Café Nerli gehen. Da gibt es die Veranstaltung Pint of Science, also quasi ein Glas Wissenschaft. Da gibt es, wie kann man es am besten umschreiben, Kurzvorträge von aktuellen Forschungsvorhaben, so ein bisschen Kurzvorträge, danach gibt es Diskussionen und danach kann man sich zusammen an den Tisch setzen und über die verschiedenen Sachen ein bisschen reden, ein bisschen diskutieren bei einem interessanten Geschenk und nicht Geschenk, sondern Getränk, sich so ein bisschen unterhalten, ein bisschen drüber fachsimpeln, ob man das jetzt interessant findet, gut findet, bliblablub. Ich meine, wer in unglaublich viel Spaß an Naturwissenschaften und Wissenschaften allgemein hat, für den ist das Café Nerli um 18 Uhr der Weg.
Pint of Science, also so Espresso Blausch nur mit Wissenschaft und Bier.
Mit mehr Prozentgrad, würde ich mal sagen. Und das Gute daran ist, Eintritt ist frei, außer für die Getränke. Für die muss man natürlich bezahlen. Dann kann man, wenn man es nicht so mit Alkohol hat, aber Bücher gut findet, der kann zum Table Quiz oder mehr Quiz-Ding hat, der kann ins Haus Dacherröden gehen zum Table Quiz.
Table Quiz.
Da kann man sich so ein bisschen in Gruppen von 3 bis 4 Leuten einfinden und Quizzes gegeneinander spielen. Da sind Popkultur, Filme, Literatur, alles Mögliche.
Aha.
Leider, so wie ich das gelesen habe, ist die Anmeldung für Teams nicht mehr möglich. Man könnte allerhöchstens spontan sein und sagen, ich gehe als Einzelperson hin, vielleicht hat eine Gruppe noch einen Platz frei. Aber man kann auch als Zuschauer hingehen und quasi mitfiebern und mitraten.
Applaudieren und
du verstehst das. Das ist ja das ganz...
29, im Haus Dacherröden.
Aha. Im Haus Dacherröden und Eintritt ist frei. Also.
19:30 geht's los.
Und wer sich ein bisschen sportlicher betätigen will, obwohl bei dem Wetter eher nicht, der kann bei Erfurt Moves beim Social Running Event mitmachen.
Social Running Event, aha, okay.
Das heißt, man trifft sich entweder um 19:20 vor der Thomaskirche oder 19:30 auf dem Domplatz vor dem Obelisken und macht so eine, ungefähr eine Stunde lang geht das, so 6 bis 8 Kilometer ist man da am Laufen. Und da geht es eigentlich eher darum.
Laufen oder Rennen? Also jetzt
Jogging.
Leichtes Joggen, okay. Mhm.
Und die treffen sich dann halt einigermaßen regelmäßig, um gemeinsam miteinander Sport zu machen, weil ich meine, vor allen Dingen bei dem Wetter draußen braucht man so ein bisschen Motivation. Was ist eine bessere Motivation, als wenn man sieht, da sind auch andere Leute mit dabei
und ich bin
nicht der Einzige, der mich irgendwie durch die Stadt quält und ein bisschen am Laufen ist, sondern es sind auch andere Leute mit dabei, die, ich will jetzt nicht leiden sagen, sondern die eine Passion fürs Laufen haben. Das ist schön auch formuliert.
Im Weltraum.
Die Anmeldung ist über die WhatsApp-Gruppe von Social Running Erfurt, also vom Erfurt Moves, kann man auf deren Facebook-Seite finden.
Und Facebook? Was sind das?
Ja, ich habe gehört, so eine Rentnerplattform, wo vor allen Dingen ältere Menschen.
Das ist das Wort, die Nachfolge vom Faxgerät, ne?
Nachfolge vom Telefon.
Ein Telefon.
Oder von der Postkarte, ja.
Von der Postkarte.
Wie modern du sein willst. Aber Teilnahme ist kostenlos, finde ich immer ganz schön, weil außer Sportbekleidung und ich glaube, ein bisschen Willen zum Leiden muss man kein extra Geld mitbezahlen. Also, das ist schon mal.
Sag nochmal, wann es losgeht, wo die sich treffen.
19:20 vor der Thomaskirche oder man läuft von der Thomaskirche bis zum Obelisken am Domplatz mit und dort trifft man sich dann 19:30, je nachdem für wie der Weg kürzer für einen ist oder wenn man ein bisschen mehr Lust hat, man rennt erst zur Thomaskirche, um dann von der Thomaskirche weiter zu rennen. Also ist für die Motivierten unter uns.
Die werden sich wundern, wenn da Leute auftauchen und sagen, woher wisst ihr das? Ich hab bei Radio Frei gehört. Was? Diese unsportlichen Gesellen und Gesellinnen.
Ich meine, bei dem Wetter draußen zieht es mich auch nicht wirklich zum Sport machen.
Aber denn es gibt ja kein schlechtes Wetter. Gut, das hatten wir schon.
Das hatten wir schon. Ich glaube, da muss man nicht nochmal drauf eingehen. Aber wir haben ja schon ein bisschen Halloween thematisch gehabt und da bleiben wir eigentlich auch dabei, musikmäßig. Ist jetzt nicht ganz Halloween-mäßig, aber für mich hat es so ein bisschen denselben Vibe, so ein bisschen das Ganze dahinter und das ist Riders on the Storm von The Doors.
Oh. Es regnet. Achso, das ist hier. Kommt das von draußen jetzt hier?
Nee, das ist schon
eine Doors. Ich weiß doch.
On the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and packed her out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die.